Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Christian Röther einen schönen guten Morgen. Die USA sind ein Land, in dem Religion nach wie vor eine große Rolle spielt im Leben der Menschen. Dieses Bild machen wir uns hierzulande oft von den USA, aber das stimmt gar nicht mehr so richtig. Wir müssen unser Bild revidieren. Das sagt der Religionssoziologe Detlef Pollack. Mit ihm spreche ich gleich über die dramatische Säkularisierung auch in Deutschland. Danach in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir besuchen ein Kloster im Senegal. Dort erklingen in katholischen Messen ungewöhnliche Instrumente, nämlich die Kora, eine traditionelle Harfe. Die Rückkehr der Religion, die Wiederkehr der Götter oder auch die Wiederverzauberung der Welt, das sind Schlagworte und Thesen der vergangenen Jahre. Sie sollen ausdrücken, Religion ist nicht tot, ganz im Gegenteil, sie ist nach wie vor ein wichtiger Faktor auch in westlichen Gesellschaften. Der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack, der meldet jetzt Widerspruch dazu an. Er spricht stattdessen von einer dramatischen Säkularisierung. Ich bin jetzt mit Detlef Pollack verbunden. Guten Morgen, Herr Pollack.
Guten Morgen, Herr Röther.
Herr Pollack, was ist denn so dramatisch an der von Ihnen beobachteten Säkularisierung?
Ich glaube, man kann die Veränderung eigentlich nur erkennen, wenn man sie ins Verhältnis setzt zu dem, was vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war. Und nehmen wir mal das von Ihnen angesprochene Beispiel der USA. Dann sehen wir, dass also vor 20 Jahren eigentlich fast die gesamte Bevölkerung sich irgendwie einer Kirchengemeinde, einer Denomination, einer Religion zugehörig fühlte. Waren sehr wenige, die das nicht sagten. Und inzwischen sind es ungefähr vielleicht 30, sogar etwas mehr, 30% der Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen, sie haben keine Religion. Und das ist eigentlich genauso viel, wie wir Konfessionslose haben in Westdeutschland und sogar ein kleines bisschen mehr. Und das macht dann schon stutzig. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Über Jahrzehnte hinweg waren es weit über 90% der Amerikaner, die gesagt haben, sie glauben an Gott. Inzwischen ist das um mehr als 10 Prozentpunkte zurückgegangen. Und auch darin sieht man, dass sich in den letzten Jahren viel verändert hat.
Aber Sie sagen, dieser Befund ist hierzulande noch nicht richtig angekommen. Ja, wir haben immer noch dieses Bild der religiösen USA.
Sehr stark, ja. Die USA werden meistens als ein Gegenbeispiel dafür angebracht, dass die Säkularisierungstheorie, die ja eine klassische religionssoziologische Theorie ist, nicht funktioniert. Wir können möglicherweise bestimmte Prozesse der Säkularisierung in Westeuropa beobachten oder auch in Teilen Osteuropas, aber auf keinen Fall in den USA. Und insofern widerspricht dieser Befund gängigen Annahmen, wie wir sie eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder gehört haben.
Wir sprechen auch gleich noch über ein paar andere ausgewählte Staaten. Das, was Sie beobachten, diese rasant voranschreitende Säkularisierung, für welche Teile der Welt gilt die? Nur für den Westen oder im Grunde global?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Man kann sagen, es gibt viele Länder, wo wir ähnliche Prozesse, aber zum Teil auch aus anderen Gründen beobachten können. Und ich nenne mal jetzt Beispiele dafür, die bislang angeführt wurden, um die Säkularisierungstheorie zu kritisieren. Also zum Beispiel Südkorea. Da haben wir wirklich in den letzten Jahrzehnten einen kirchlichen Aufschwung gehabt. Er ist aber inzwischen an ein Ende gekommen und es gibt deutlich wahrnehmbare rückläufige Tendenzen. Also da haben wir sozusagen ein asiatisches Land. Oder nehmen wir auch zum Beispiel jetzt einige Länder in Osteuropa, die auch oft angeführt werden als Belege für die Widerlegung der Säkularisierungstheorie. Also zum Beispiel Slowenien, Tschechien, sogar Polen. Polen ist ein hochkatholisches Land, aber in den letzten 15 Jahren geht die religiöse und auch die kirchliche Bindung dramatisch zurück. Also nur um mal ein Beispiel zu bringen. Also in Polen haben früher eigentlich zwei Drittel der Menschen, wenn sie befragt wurden, gesagt, dass sie in ihrer Religiosität den Lehren der Kirche folgen. Jetzt sind das etwas mehr als ein Drittel. Das ist sozusagen ein Shift von einer Mehrheit zur Minderheit. Und wir sehen also auch in Polen, einem katholischen Land, deutliche religiöse Veränderungsprozesse. Aber man kann auch zum Beispiel gucken in Länder wie Tunesien, in Nordafrika oder auch in den Iran. Auch dort gibt es sozusagen dramatische Säkularisierungsprozesse. Also im Iran, wo wir ja sozusagen ein religiöses Regime haben, also ein theokratisches politisches Regime, ist das Ergebnis nicht sozusagen mehr Religiosität, sondern gerade die Abstandnahme von einer Kirchlichkeit, von einer Religiosität, von einer Bindung an den Islam, der staatlich unterstützt wird. Und gerade deswegen von den Menschen nicht hochgeschätzt wird. Und gerade deswegen, weil sozusagen diese Vermischung von Politik und Religion im Iran so zentral ist, gehen viele Menschen im Iran eben auch zum Islam auf Distanz.
Also gilt hier im Grunde das Gleiche wie für die USA, dass wir da unser Iran-Bild von diesem schiitischen Gottesstaat in Frage stellen müssen. Oder auch von Polen, was ja auch nach wie vor immer als ein sehr katholisches Land dargestellt wird und wahrgenommen in Deutschland. Man muss im Grunde diese ganzen Bilder auf den Prüfstand stellen.
Würde ich sagen, ganz genau. Und ein Problem dabei ist, dass wir gewissermaßen, wenn wir solche Aussagen machen über Säkularisierung oder Entkirchlichung oder Distanznahme zur Religion, sofort in ein umkämpftes Feld uns begeben, wo gewissermaßen Befürworter der Säkularisierungsthese und Kritiker der Säkularisierungsthese einander gegenüberstehen. Und da wird zum Teil auch mit sehr grundsätzlichen Kritiken, mit sehr grundsätzlichen Infragestellungen oder auch Prinzipien gearbeitet. Der Säkularisierungstheorie wird meistens vorgeworfen, dass sie teleologisch, also auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet sei, deterministisch, dass sie nur einlinige Abwärtsprozesse kennen würde und insofern einem bestimmten modernistischen oder sogar eurozentrischen Vorurteil folgt. Und die anderen argumentieren, aber wenn ihr die Säkularisierungstheorie kritisiert, dann nehmt ihr eigentlich die empirisch wahrnehmbaren Veränderungen nicht ernst. Und so stehen sich sozusagen nicht nur einzelne Beobachtungen gegenüber, sondern hier wird sozusagen auf dem theoretischen Feld ein Grundsatzstreit ausgetragen.
Jetzt vermute ich mal, dass Sie selber eher der zweiten Partei, die Sie gerade beschrieben haben, zuzuordnen sind. Sie kritisieren zum Beispiel explizit die These von der Wiederverzauberung der Welt. Was stört Sie daran?
Ja, das, was ich eigentlich schon gesagt habe, auch jetzt, dass hier gar nicht tatsächlich auf der Grundlage von empirischen Daten argumentiert wird, sondern dass da gewisse Vorurteile bestimmend sind für die Art und Weise, wie man religiösen Wandel wahrnimmt. Also viele der Religionsphilosophen, der Religionsgeschichtler arbeiten gar nicht empirisch. Und diejenigen, die empirisch arbeiten, sind sich eigentlich vollkommen einig, dass wir es mit Prozessen der Säkularisierung zu tun haben. Also das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man das Gefühl hat, dass viele derjenigen, die die Säkularisierungstheorie kritisieren, sowas wie Religionsapologie betreiben. Und das ist natürlich für eine wissenschaftliche Herangehensweise an das Gegenstandsfeld verderblich, weil man dann gewissermaßen von vornherein festlegt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Also Säkularisierung darf es einfach nicht geben. Und dann wird man auch sehr häufig bestimmte vereinfachte Bilder von dem, was die Säkularisierungstheorie eigentlich behauptet, antreffen. Zum Beispiel die überhaupt nicht vertretene Auffassung, Modernisierung führe zwangsläufig automatisch deterministisch zur Säkularisierung. Es gibt seit dem 19. Jahrhundert keinen Soziologen, keinen Historiker, also seit August Comte, muss man sagen, gibt es keinen, der diese These vertritt. Aber die Kritiker der Säkularisierungstheorie verwenden sehr viel Aufwand darauf, diese These, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, heute noch zu widerlegen. Und das zeigt auch sozusagen, wie aufgeladen die ganze Diskussion ist und wie wenig man da wirklich mal entspannt versucht herauszufinden, was die Veränderungsprozesse sind und wie man sie erklären kann.
Jetzt haben wir einige Länder schon angesprochen, USA, Südkorea, Iran. Wie steht es denn eigentlich um Deutschland? Wie ist unser Land in diesem ganzen Prozess einzuordnen?
Ja, in Deutschland haben wir ja eine Säkularisierung seit den 1960er Jahren. Und sie geht gewissermaßen relativ stetig voran. Nicht so dramatisch, wie das von einigen behauptet wird. Also zum Beispiel im Westen Deutschland Im Westen Deutschlands sind es immer noch deutlich über 60%, die der Kirche angehören, auch mehr als 60%, die sich zu einem Glauben an Gott bekennen. Aber typisch für die religiöse Situation, ich beziehe mich ja mal jetzt im Wesentlichen auf Westdeutschland, also Ostdeutschland ist ein ganz anderer Fall. Typisch für diese Situation im Westen Deutschlands ist, dass sich die Leidenschaftlichkeit, mit der man der Kirche anhängt oder mit der man an Gott glaubt, abschwächt. Und ich würde von einer Art Verflüssigung des religiösen Glaubens sprechen. Also wir haben inzwischen in Westdeutschland nicht mehr eine Mehrheit, die sich zu Gott als Person und zu Gott als dem Schöpfer der Welt oder zu Gott als einer, als einer höheren Macht, die in die Welt eingreifen kann, bekennt, sondern wir haben eigentlich mehr die Vorstellung, da ist irgendetwas, also wegen mir ein höheres Wesen oder eine kosmische Energie. Und die Mehrheit, die überhaupt an sowas wie, also an Gott glaubt, glaubt an diesen unpersönlichen Gott. Und dieser Gott ist zugleich auch ein Gott, der eben nicht in das Leben der Menschen eingreift, den man nicht so ohne weiteres erleben und erfahren kann und zu dem man auch gar nicht so unbedingt beten kann. Also der, an dem man auch keine Gebete des Dankes oder der Bitte richten kann. Und das heißt sozusagen, dass sich der Gottesglaube zu etwas entwickelt, was zwar für Menschen eine gewisse Rolle spielen kann, insofern, als dass sie sich nicht als Atheisten verstehen wollen, aber nur im Hintergrund und nur bei Gelegenheit und nur dann, wenn man es vielleicht braucht. Und vor allen Dingen ist der Gott da für die anderen, die es vielleicht nötiger haben. Also ich würde sagen, der Gottesglaube wird abstrakter, er wird unkonkreter, er wird flüssiger und er hat eben auch für die Lebensführung der Menschen nicht mehr diese zentrale Bedeutung, wie das früher der Fall war.
Dieser Trend zur Säkularisierung, den man weltweit eben beobachten kann, in unterschiedlichem Maße in verschiedenen Ländern, wie wir Sie das schon beschrieben haben. Was sind die Gründe dafür?
Das ist sehr interessant, diese Frage zu stellen, weil wir tatsächlich, was den Prozess der Säkularisierung und der Entkirchlichung angeht, über die Länder hinweg ganz ähnliche Muster feststellen können. Und das entscheidende Muster, was noch nicht viel erklärt, aber was erstmal zeigt, was hier eigentlich abläuft, besteht darin, dass nicht im Laufe eines Lebens die Menschen so stark auf Abstand gehen zur Kirche, das gibt es auch, aber viel bedeutsamer ist, dass die Weitergabe des Glaubens von der Elterngeneration auf die Kindergeneration nicht mehr gelingt, sodass wir also gewissermaßen im Generationenverlauf einen Rückgang der religiösen und kirchlichen Bindungen beobachten können. Und das ist typisch für die westeuropäischen Länder, für einige osteuropäische Länder, also Osteuropa ist immer auch ein bisschen disparat, aber auch für die USA. Und hinter diesem Muster des nicht gelingenden Übertragung von religiösen Überzeugungen von einer Generation zur nächsten stehen ganz verschiedene Prozesse. Also ich nenne mal zwei oder drei. Ein ganz wichtiger Prozess ist, dass sich die Kultur insgesamt stärker individualisiert, dass man sich nicht so stark auf Tradition und Ordnung orientiert, sondern mehr auf Selbstbestimmung, auf politische Partizipation, auf personale Anerkennung. Und das hat eine im letzten doch negative Konsequenz für religiöse Bindungen. Das kann man nochmal genauer anschauen, woran das eigentlich liegt, dass sozusagen Individualisierung und religiöse Bindung in einem Spannungsverhältnis stehen. Ein weiterer Punkt ist die Pluralisierung. Das religiöse, das kulturelle Feld pluralisiert sich. Damit werden religiöse Geltungsansprüche relativiert. Sie relativieren sich auch wechselseitig, also jeder behauptet die Wahrheit, sodass also insgesamt die Glaubwürdigkeit von Religion leidet. Und ein wichtiger Punkt ist, viele Menschen haben nach den dramatischen Erfahrungen, nach den katastrophalen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts nicht mehr die Bereitschaft, sich an Weltbilder, an schlüssige Welterklärungen, an Weltdeutungsmuster, an Ideologien oder eben auch an Religionen zu binden. Sie sind skeptisch gegenüber umfassenden, Letztgültigkeitsansprüche erhebenden Erklärungen. Und das hat natürlich auch eine Konsequenz für die Art und Weise, wie die Menschen zur Kirche oder zur Religion stehen.
Ja, das sagt der Religionssoziologe Detlef Pollack vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster. Er ist einer der Autoren des Buchs Religion in der Moderne, ein internationaler Vergleich. Es ist gerade in einer erweiterten Neuauflage im Campus Verlag erschienen und über einige der Ergebnisse haben wir gesprochen. Herr Pollack, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, auch vielen Dank.
Jesus konnte vermutlich kein Latein, weder der Jesus, wie er uns in der Bibel begegnet, noch der historische Jesus nach all dem, was wir so über ihn wissen. Im Gegensatz zu den Römern, die Jesus laut der Bibel zum Tode verurteilt haben, die konnten natürlich Latein. Trotzdem war Latein in der katholischen Kirche jahrhundertelang eine Art heiliger Sprache. Im Gottesdienst durfte die Liturgie nur auf Latein gehalten werden. Und das änderte sich erst vor knapp 60 Jahren mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Kirche öffnete sich damals nach und nach für die sogenannten Volkssprachen. Was weniger bekannt ist, sie öffnete sich damals auch für traditionelle Musikinstrumente. Orgelmusik kannte Jesus und seine Anhänger ja vermutlich auch nicht, aber vielleicht kannten sie Instrumente, die so ähnlich klingen wie die Kora. Das ist eine Harfe aus Westafrika und Katrin Gensler stellt sie Ihnen jetzt vor.
Sonntagmorgen im Benediktinerkloster Kermusa im westafrikanischen Senegal. Glocken kündigen die 10 Uhr Messe an. Schon lange vor Beginn ist die kleine Klosterkirche voll besetzt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher müssen draußen bleiben. Für sie ist vor dem Eingang extra ein Zelt aufgestellt worden. Das Interesse am Gottesdienst ist groß und viele fahren extra 1,5 Stunden aus der Hauptstadt Dakar her. Auch Céline Diop hat eine lange Anfahrt auf sich genommen.
Ich komme aus Thiès, das 50 Kilometer entfernt liegt. Hier komme ich am besten zur Ruhe. Üblicherweise gehe ich auch in meiner Kirchengemeinde zur Messe. Aber hier finde ich zu mir und spüre, der Herr ist anwesend. Gemeinsam mit den Mönchen am Abendmahl teilzunehmen, das ist ebenfalls eine Erfahrung.
Mindestens zweimal pro Monat versucht Céline Diop zu kommen. Besonders einladend findet sie die musikalische Gestaltung der Messe.
Die Musik hilft uns, mit Gott zu kommunizieren, ihn zu spüren. Wir können uns in den Gebeten konzentrieren. Es ist eine einfache Musik, die aber zu uns spricht. Sie ist so ruhig und passt zum Gebet.
Gegründet wurde das Kloster 1963 in einem überaus muslimisch geprägten Land. Etwa 95% der fast 18 Millionen Einwohner gehören dem Islam an. Gleichzeitig gibt es eine große Toleranz gegenüber Christinnen und Christen. Auch der erste Präsident, Leopold Cedar Senghor, war Katholik. 9 Benediktinermönche aus der Abtei St. Peter zu Solem im Nordwesten Frankreichs gründeten Kermusa schließlich. Auf Wolof, der meisten verbreiteten Sprache, heißt das Haus des Moses. Mitgebracht haben die ersten Mönche auch gregorianische Gesänge, die ihren Ursprung vermutlich im 7. oder 8. Jahrhundert in Europa haben. Die Abtei Solem ist dafür weltbekannt. In Kermusa kommt es jedoch zu einer einzigartigen Mischung. Die Gesänge erklingen gemeinsam mit der Kora, der westafrikanischen Stegharfe. Chora-Werkstatt des Klosters. Hier werden jedes Jahr bis zu 50 Instrumente gebaut. Mit der katholischen Liturgie waren diese anfangs nicht verbunden. Das änderte sich wenige Jahre nach Ankunft der ersten Mönche, sagt Bruder Lazar Gomis, Leiter der Werkstatt.
Einer der ersten Mönche hat eine traditionelle Chora geschenkt bekommen. Sie steht dort. So hat alles angefangen. Als andere Klöster auch Instrumente wollten, entstand 1972 diese Werkstatt.
Jedes Instrument, das hier gebaut wird, ist ein absolutes Unikat. Das liegt schon an dem ungewöhnlichen Klangkörper.
Das ist eine Kalebasse, ein Flaschenkürbis. Das ist eine Frucht, die man hier im Norden findet. Sie ist wie eine Melone. Wenn sie reif ist, wird sie geerntet. Sie wird in der Mitte durchgeschnitten und das Fruchtfleisch herausgenommen. Dann wird die Hülle ein Jahr lang getrocknet. Danach ist sie so hart wie Holz.
Bespannt wird die halbe Frucht mit Kuhleder. Dazu kommt ein Steg aus Holz sowie 21 bis 25 Saiten sowie Wirbel, an denen sie befestigt sind. Das Gesamtgewicht liegt bei etwa 7 Kilo. Früher wurden die Instrumente komplett aus lokalen Materialien hergestellt. Die Saiten waren aus Tierdarm. Die heutige Kora ist internationaler.
Die Wirbel kann man hier nicht bekommen. Sie stammen aus Japan. Und der Obersattel kommt aus Frankreich.
Jedes Instrument erhält nach Fertigstellung zudem eine Nummer. Auf der neuesten Kora steht 2203. So viele Instrumente sind in den vergangenen 50 Jahren im Kloster Körmusa gebaut worden. Ist die Kora fertig, muss sie gestimmt werden. Das erfordert Ruhe und Konzentration. Überprüft wird auch, wie gut sie ist, sagt Bruder Lazar.
Das Zeichen hier zeigt, wie gut die Qualität der Kora ist. Wir vergeben Sterne. Wenn sie fertig hergestellt ist, testen wir den Klang. Wenn dieser sehr gut ist, vergeben wir 2 Sterne, ansonsten einen Stern.
Die besonders guten Instrumente kosten mehr als 1000 Euro. Einige werden nach Europa verkauft, andere finden ihren Weg in andere westafrikanische Klöster. Mit dem Christentum war die Kora ursprünglich jedoch nicht verbunden. Stattdessen ist es das Instrument der Griots gewesen. Das sind traditionelle Musiker, Dichter und Geschichtenerzähler, die einst in der ganzen Region bekannt waren. Sie zogen von Dorf zu Dorf, erzählten abends Märchen, spielten die Kora und sangen. Diese Tradition gerät immer mehr in Vergessenheit. Die Kora jedoch bleibt, sagt Jean-Paul Mendy. Er ist der einzige der 3 Mitarbeiter, der kein Mönch ist. Seit knapp 2,5 Jahren arbeitet er in der Werkstatt.
Die Griots aus dem Senegal haben die Kora gespielt. Als ich klein war, habe ich die Kora auch im Radio gehört und im Fernsehen gesehen. Die traditionelle Kora ist hier wirklich sehr bekannt.
Längst nutzen aber international bekannte Musikerinnen und Musiker die Stehkarfe und arrangieren ihre Klänge neu. Dazu gehört beispielsweise Sekou Kora Koyaté aus Guinea. Auch Jean-Paul Mendy hat die Kora viele Jahre gespielt und hatte zahlreiche Auftritte als Musiker. Erst dann fing er an, das Instrument auch selbst zu bauen. Es ist eine ganz besondere Beziehung.
Mit der Kora bin ich ganz eng verbunden. Meine eigene ist ein einfaches Instrument. Mit Freunden, die auch Musiker sind, sind wir auf Tournee gegangen. Sie wollten mir manchmal meine Kora in den Bus tragen. Ich habe aber gesagt, nein, das mache ich lieber selbst.
Dass die Kora überhaupt offiziell Einzug in die Kirche erhalten durfte, lag letztendlich am 2. Vatikanischen Konzil. Es dauerte mehr als 3 Jahre und endete im Dezember 1965. Eins der Ergebnisse war die Reform der Liturgie. Gottesdienste in lokalen Sprachen wie Wolof wurden dadurch möglich und traditionelle Instrumente konnten genutzt werden. Für das damals noch junge Kloster Körmusa war das von entscheidender Bedeutung, sagt Bruder Lazar.
Es war der Moment, in dem die Verantwortlichen entschieden, Bruder Dominique Kata wird beauftragt, nach lokalen Instrumenten und alten Gesängen für die Liturgie zu suchen.
Und wie gut diese Kombination auch knapp 60 Jahre später noch ankommt, zeigt jeden Sonntag die vollbesetzte Klosterkirche.
Musik aus dem westafrikanischen Senegal in einer Reportage von Katrin Genzler. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers mit Tobias Armbrüster. Da geht es heute um die NATO-Norderweiterung. Wenn Sie möchten, können Sie anrufen und sich beteiligen unter 00800 4464 4464 oder Sie können auch eine Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das war Tag für Tag, Redaktion Benedikt Schulz, Moderation Christian Röther. Danke fürs Einschalten.